Wann ist ein Mann ein Mann? Ich dachte, viele Frauen denken, da geht es nur um Männer, da bleibe ich gleich weg. Ja, wer sitzt denn überhaupt noch hier? Und ich freue mich, dass so viele hier sind, die sich entweder für nicht sportlich genug halten, um bei Sportler ruft Sportler bei der Hingabe, Kraft und Leidenschaft mitzumachen, oder die dachten, nö, ich will hierher. Ich bin leidenschaftlich, bin stark und ich will hören, was Gott zum Thema, wann ist ein Mann sagt. Ich bin froh, dass Frauen hier sind, als Freundinnen, zukünftige Freundinnen, als zukünftige Ehefrauen, als gegenwärtige Ehefrauen, als Mütter, als zukünftige Mütter, zukünftige Großmütter und so weiter, könnten wir jetzt weitermachen. Ich habe den Eindruck, ich habe eine schwere Rolle. Ich war nämlich im Seminar von Bobby, Liebe, Sex, Holundersirup. Und wenn der dem hinten noch eins draufsetzen will, der tut sich schwer. Aber nun erhebe ich einfach nicht den Anspruch, ich bin nicht der Bobby. Ich bin der Friedrich. Ich bin kein Schweizer, ich bin ein Schwab. Ich bin verheiratet, aber viel länger als der Bobby. 28 Jahre. Ich habe 2 Kinder, nicht 3, aber die sind schon viel älter als ein Bobby seine. Die sind nämlich 26 und 24. Beruflich bin ich eigentlich disqualifiziert, um über das Thema Mann zu sprechen. Ich bin von Beruf nämlich Frauenarzt und Geburtshelfer. Und deswegen sind auch die vielen Fragenzeichen. Ich verstehe sehr viel von Frauen, von weiblicher Anatomie, vom Kinder auf die Welt bringen und verhüten, wie man Kinder macht. Und ich weiß ein bisschen was über Männer auch. Ich habe sehr lange Zeit mit sehr vielen Frauen gearbeitet und seit 13 Jahren arbeite ich auch sehr viel mit Männern. Ich habe ja schon gesagt, ich bin ein Schwabe. Ich bin ein Exilschwabe, ich lebe zurzeit in der Nähe von London. Aber wofür mein Herz schlägt weiter, Fußball-WM, das ist gar keine Frage. Und ich weiß auch, dass halb England heute schon Angst hat davor, ins Elfmeterschießen gegen Deutschland zu kommen, weil da wissen sie, dass sie verlieren werden und rausfliegen aus dem Turnier. Wahrscheinlich. Das ist nämlich der Engländer eine große Angst. Also, ich lebe zurzeit in London, in der Nähe von London, zwischen London und Oxford, um ganz genau zu sein, weil Gott mich aus dem Schwabenland rausgeführt hat. Ich komme auf die Geschichte noch ein bisschen und er hat uns geführt in einen Leitungskreis von einer internationalen Missionsbewegung. Und dort arbeite ich und dort habe ich viel mit Männern zu tun. Ich habe ein großes Team, mit dem ich arbeite. Ich bin Ehemann. Ich bin 53. Ich habe 53 Jahre lang Erfahrung mit Mann sein. Ich bin nicht perfekt, ich mache immer noch Fehler, ich mache immer noch Dummheiten als Mann. Ich habe mir die Frage gestellt, warum fragen die Schwestern mich, ob ich in einer Stunde was zum Thema Mann sein sagen könnte. Eigentlich müsste man da sehr viel Zeit haben, um darüber nachzudenken. Und deswegen habe ich gesagt, Gott, hilf mir, in einer Stunde was Bedeutungsvolles rüberzubringen für die Männer. Weil du hast sie auf dem Herzen. Und wenn es heute hauptsächlich um Männer geht, dann nicht, weil Gott was gegen Frauen hat, sondern weil Gott Mann und Frau unterschiedlich gemacht hat. Und da gibt es ein paar Dinge, die sind ganz wichtig für Männer. Und darüber möchten wir heute Nachmittag reden. Und über einige allgemeine Dinge reden wir auch. Und deswegen ist es gut, dass auch Frauen da sind. Wann ist ein Mann? Wer kennt den Titel? Wer weiß, woher das Ding kommt? Eine Hand. Herbert Grönemeyer hat den Song gesungen, aber wer sich in seinem Song guckt, gibt eine Antwort auf die Frage, wann ist ein Mann, der wird die Antwort dort nicht finden, weil sonst müssten wir das Seminar nicht halten. Wer eine Antwort findet, wer eine Antwort suchen will, drauf, was Mann sein bedeutet in den vielen Untersuchungen, sozialwissenschaftlichen Veröffentlichungen, Magazinartikeln, der kann eventuell sehr verwirrt sein. Und ich dachte, ich mache es leicht und frage meine Tochter, du, wann ist ein Mann ein Mann? Hat sie gesagt, wenn er aufhört, kindisch zu sein. Da dachte ich, herzlichen Dank. Hoffentlich ist das nicht eine Reflexion auf deinen Vater. Da hat sie gesagt, und wenn er lernt, Verantwortung zu übernehmen. Da dachte ich, das ist ein guter Satz für eine junge Frau, die sich befreundet hat und so am Anfang von einer Beziehung ist. Wenn ihr eine Twitter-Message hättet, um die Antwort zu geben, wann ist ein Mann, was würdet ihr machen, was würdet ihr schreiben, auf die paar Zeichen, die euch Twitter erlaubt. Überlegt euch das mal. Nach Aussagen der Heiligen Schrift hat Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Und ich denke, dass Gott eine Idee davon hat, was es bedeuten soll, ein Mann zu sein. Er hat so seine Vorstellung davon gehabt. Und den Hinweis, dass dem so ist, den finde ich in der Bibel, zum Beispiel in einigen Aussagen über den König David. Da heißt, der David wird gekennzeichnet als ein Mann nach Gottes Herz oder anders ausgedrückt, ein Mann, der nach Gottes Vorstellung wurde, ein Mann nach Gottes Geschmack, wo Gott sich den ansieht und sagt, so habe ich mir einen Mann vorgestellt. Es wird auch gesagt, dass er ein Mann war, der den Gottes Willen tat, dass er seiner Generation nach dem Willen Gottes diente. Und so würde ich sagen, ein Mann nach Gottes Herz ist ein Mann, der seiner Generation nach dem Willen Gottes dient. Wir leben in einer Zeit gesellschaftlicher Veränderungen. Das Thema Gender ist überall. Und manchmal sind wir verwirrt. Aber wir sollten uns von den Diskussionen, von den Entwicklungen nicht verwirren lassen. Tunt euch in auf Gottes Stimme. Wir wollen uns Gedanken machen, was ist Gottes Berufung für Männer. Weil ein Mann seine Berufung, die er von Gott erhält, auslebt, dann ist er ein Mann. Dann ist er ein Mann nach Gottes Herz. Dann hat Gott Freude und Wohlgefallen an ihm. Das wird ein gutes Stück Arbeit mit der Bibel auch. Es wird nicht eine reine Bibelarbeit, aber ich verwende sehr viele Gedanken, die der Paulus im Epheserbrief geschrieben hat. Ich bin extrem froh über das Gesamtthema. Gott spricht, dass der Nachmittag heute eingebettet ist in unser Gesamtthema. Gott spricht, weil wenn Gott spricht, dann kriegen wir Antwort. Männer müssen sich nicht mehr den Kopf darüber zerbrechen, was sie denn tun sollen, damit sie ein Mann sind. Sie müssen immer fragen, wie kann ich ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? Weil Gott redet. Und Gott sagt es ihnen. Gott will es ihnen sagen. Gott spricht zu Männern. Ist es nicht gut? Einige Beispiele, wie Gott in der Geschichte gesprochen hat, zu Männern und ihnen damit geholfen hat, seinen Willen zu tun. Als die Menschheit sich zu einer verdorbenen Rasse entwickelt hatte und Gott die Menschheit durchs Gericht führen musste, hat er zu einem Mann gesprochen und hat gesagt, Noah, mach dir eine Arche oben auf dem Berg. Als Gott mit seinem Plan für die Menschheit weiterfahren wollte, hat er gesagt, Abraham, zieh aus deiner Stadt aus. Ich will dich zu einem großen Volk machen und durch dich und deine Familie will ich alle Völker der Erde segnen. Jahrhunderte und Generationen später war das Volk, das Gott sich zunächst mal auserwählt hatte, das war in der Sackgasse, kam nicht weiter, saß fest in Ägypten. Und da hat Gott zu einem Mann gesprochen, zu Mose. Und er sagte, geh zum Pharao und sag zu dem Pharao, lass mein Volk ziehen. 40 Jahre später steht dieses Volk vor dem Jordan. Es hat einen neuen Leiter, nicht mehr den Mose. Jetzt ist der Josua dran. Und Gott spricht zum Josua, du, nimm dieses Volk über den Jordan. Nehmt das Land ein. Sei stark, sei mutig. Dann kam viele Jahrhunderte später die Zeit der Monarchie. Und das Volk Gottes tat, was Gott nicht gefiel. Und Gott musste sie warnen. Und da hat er Propheten berufen. Und einen von ihnen hat er berufen mit den Worten, hat zu ihm gesprochen. Ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erwählt. Ich habe dich zum Propheten gemacht. Und so hat Gott durch die Geschichte des Volkes Gottes hindurch immer wieder zu Männern gesprochen. Einmal hat er zu vielen Männern auf einmal gesprochen und hat gesagt, Leute, der König von Persien hat euch die Wahl gegeben, dass ihr wieder zurück dürft nach Israel. Nehmt eure Familien und geht. Das sind 50.000 Leute, sind gegangen, weil diese Männer Gottes Stimme hörten. Und dann kam dieser Rabbi, dieser Lehrer, der am See Genezareth in Palästina entlang ging. Und auch er hat zu Männern gesprochen, zu den Fischern dort. Kommt mit mir, ich will euch zu Menschenfischern machen. Er hat zu dem Zolleinnehmer Levi gesprochen, folge mir nach. Er hat zu dem Paulus gesprochen, als der gerade auf dem Weg war, die Christen in Damaskus zu verhaften, umzubringen. Und zu dem hat er gesagt, du, ich habe dich auserwählt, dass du mein Werkzeug bist, um die Menschen zu Jesus zu bringen und nicht sie umzubringen dafür. Großer Sprung nach vorne. Gott sprach zu Martin Luther, die Deutschen brauchen mein Wort in ihrer Sprache. Übersetze ihnen die Bibel in Deutsch. Gott sprach zum William Wilberforce. Arbeite gegen den Sklavenhandel. Arbeite gegen die Sklaverei. Gott sprach in der Nacht, 25., 27. auf 28. Januar zu Martin Luther King, als er am Küchentisch saß und nicht mehr wusste, ob er weiter Teil der Bürgerrechtsbewegung sein sollte. Er sagte zu ihm, tritt ein für Gerechtigkeit, für Recht, für Wahrheit. Kämpfe den Kampf für gleiche Rechte, für Farbige. Ich bin mit dir. Im Januar 1987 sprach Gott zu mir, aber da hören wir später. Meine Prämisse ist ein Mann, wenn er das tut, was Gott, der ihn als Mann geschaffen und berufen hat, von ihm will. Gott sprach in der Geschichte zu Männern und offenbarte ihnen seinen Willen, damit sie ihn erfüllen und damit sie Männer sind, die seinen Willen tun und Männer nach seinem Geschmack, nach seinem Herzen, nach seiner Vorstellung wären. Gott sprach immer auch zu Frauen, sonst wären dort keine Schwestern im Diakonissenmutterhaus, sonst hätten wir keine Mitarbeiterinnen auf dem Feld, sonst wäre meine Frau nicht mit mir gegangen. Aber Gott spricht zu Männern und heute Nachmittag geht es um Männer. Lass uns hören, was Gott heute zu Männern sagt über ihre Bestimmung. Das beinhaltet einige allgemeine Aspekte zum Thema Berufung, die gelten für Männer und Frauen gleichermaßen und ein paar spezielle, die gelten für Männer. Das Erste, was Gott spricht, du bist mein Werkstück. Das ist eine starke und es ist eine wunderbare Aussage und alle die online sorgfältig gelesen haben, wissen, das ist einer meiner Lieblingsbibelverse. Aus dem Epheserbrief, Epheser 2, Vers 10. Wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen. Das ist eine ganz zentrale Aussage auf dem Hintergrund unserer Frage nach Gottes Bestimmung für uns. Wir sind Gottes Gebilde. Gott hat uns gemacht. Ich war gern Frauenarzt, da darf man nämlich operieren. Ich war auch gern Geburtshilfe, das ist auch was Manuelles. Ich mache gern was mit meinen Händen. Und nachdem ich es beruflich nicht mehr tun kann, arbeite ich gern in meiner Werkbank, in meiner Werkstatt, mit einem Stück Holz oder mit Metall. Ich schaffe gern was. Ich erschaffe gerne etwas. So sind Männer und Frauen ein Werkstück Gottes. Sie sind geschaffen. Er hat an ihnen gearbeitet. Sie sind was Gemachtes. Das Wort heißt auch ein Gewebe. Das heißt, da gibt es eine Struktur drin. Sie sind eine Konstruktion. Da gibt es eine Logik drin. Sie sind von Gott angefertigt. Hand angefertigt. Selber gemacht. Nicht mehr eine Massenproduktion aus irgendeiner Maschine, die Millionen desselben Produktes herstellt. Sie sind eine Maßanfertigung. Du bist ein Werkstück Gottes. Warum beginne ich diesen Zuspruch, wenn ich was über das Thema Berufung von Männern sagen will? Weil es ein ganz notwendiger Ausgangspunkt ist für jeden von uns und für alles Weitere zum Thema Berufung. Wir sind Gottes Werkstücke. Genetisch sind wir ja als Männer definiert durch das Y-Chromosom. Und was wir Männer sind, was wir Menschen sind, ist immer ein Produkt aus unserer Natur und aus unserer Erziehung. Die Engländer haben es einfach, die sagen, it's a product of nature and nurture. Nature ist das, was die Natur in uns reinlegt. Das sind unsere Gene. Und da haben wir Männer auf dem Y-Chromosom ganz bestimmte männliche Gene, die haben Frauen nicht. Dann gibt es aber auch noch diese Erziehung, diese Nurture. Manches davon geht freiwillig in uns rein. Manche von diesen Dingen öffnen wir uns, da lesen wir, da lernen wir uns, da beschäftigen wir uns, da gucken wir Dinge an, die uns darin prägen, wie wir als Männer sind. Aber manches ist auch unfreiwillig. Das ist die Gesellschaft, die uns sagt, so müssen Männer sein. Oder das ist unsere Familie, wo ein gewisses Vorbild da ist. Also diese Nurture ist manches freiwillig und manches, dem sind wir einfach ausgesetzt, da können wir nichts machen. Manche von uns haben sehr gute Voraussetzungen, wenn es ums Thema Mannsein geht. Wir hatten sehr gute Vorbilder, wir konnten an ihnen beobachten und sehen, was Mannsein bedeutet. Andere haben gar keine Vorbilder oder sehr unbrauchbare Vorbilder oder sind sehr verunsichert durch ihre Vorbilder. Was uns eint als Männer ist die Frage, bin ich ein Mann? Bin ich wirklich ein Mann? Das fängt schon bei den kleinen Jungs an. Die steigen auf Bäume oder auf Felsen, die möchten zündeln, die brauchen ein Taschenmesser oder irgendwas Gefährliches und stellen damit die Frage, bin ich ein Mann? Die prügeln sich auch, weil sie zeigen möchten und hören möchten, boah, bist du stark. Als junge Männer, wenn wir ranwachsen, dann gucken wir auf die Muskeln, die Oberlippe, die Brust, gucken, was da wächst, gucken, wie gut man ankommt bei den Mädchen, ist dieselbe Frage, habe ich das Zeug zum Mann? Wer beantwortet einem jungen Mann die Frage, du hast das Zeug zum Mann? Da gibt es ein wichtiges Buch, John Eldridge hat es geschrieben, Der ungezähmte Mann. Gibt es als Hörbuch auch drüben. Ich empfehle das. Der sagt, Männlichkeit wird von Männern zugeschrieben. Der wichtigste Mann, der einem Jungen sagen kann, du hast das Zeug zum Mann, der einem Jungen zeigen kann, du hast das Zeug zum Mann, ist sein Vater. Auch andere Männer können die Funktion wahrnehmen. Großväter, Onkels. Und ich weiß, eine ganze Generation unserer Väter, meiner Väter oder meines Vaters, so eine Generation ist aufgewachsen ohne den Vater, weil die waren im Krieg. Und wenn wir Männer nicht von anderen Männern lernen, was es heißt, Mann zu sein, können wir es an unsere Söhne nicht weitergeben. Das Weitergeben der Männlichkeit, der Definition von Männlichkeit, wird auch in vielen Kulturen in den Initiationsriten durchgeführt. Und wer ist da dabei? Männer. Da haben Frauen keinen Platz. Deswegen geht Eldridge so weit zu sagen, wenn eine Frau versucht, ihr Mann zu sagen, du bist ein Mann, das klappt nicht. Ein Junge muss es von seinem Mann hören. Aber die Männer, die Väter können auch genau an der Stelle einen Jungen sehr stark verwunden und sehr stark verunsichern oder sehr alleine lassen, indem sie ihm diese Antwort schuldig bleiben, weil sie nie da sind oder weil sie vielleicht sogar sagen, du Heulsuse, aus dir wird ja nie ein gescheiter Mann. Oder du kannst ja nicht einmal einen Nagel reinschlagen. Was bist denn du für ein Kerl? Solche Aussagen können junge Männer zutiefst verwunden. Manche Männer werden missbraucht von einem Mann. Und das wirft große Fragen auf, was die Männlichkeit angeht. Manche Väter tun Dinge, für die sich die Jungs schämen. Und sie gehen mit dieser Erblast rum. Viele Männer laufen mit dieser unbeantworteten Frage durch die Welt. Habe ich das Zeug zum Mann? Und dann gehen sie ins Studio und denken, wenn sie ein super Sixpack haben, dann sagen alle, boah, du bist ein Mann. Oder wenn sie ein schnelles, starkes, lautes Auto fahren, boah, das ist ein Kerl. Das sind alles Wege, diese Frage zu stellen und zu hören. Irgendjemand wird mir doch sagen, ich bin ein Mann. Und manche Männer, die haben aufgegeben. Die sind voller Selbstzweifel. Die sind passive Männer. Und übernehmen keine Verantwortung, weil ihnen keiner gesagt hat, du hast das Zeug zum Mann. Aber egal, wie wir als Mann geworden sind, auch wenn wir super als Mann sozialisiert sind, das, was Gott mit uns tun will, das können wir auch mit einer wunderbaren Nurture nicht erreichen. Deswegen gilt es für beide gleich. Für die verunsicherten Männer, für die Männer, die immer noch die Frage haben, habe ich das Zeug zum Mann? Und die Männer, die sagen, Ich weiß, ich bin ein wertvoller Mann. Auch euch, sagt Gott, ihr seid meine Werkstücke. Und ihr müsst mein Werkstück werden. Denn natürlicherweise könnt ihr für das, was ich mit euch tun will, die Voraussetzungen nicht mitbringen. Wir sind Gottes Gebilde, wir sind geschaffen durch sein Wort. Wir sind geschaffen durch die Kraft des Heiligen Geistes zu neuen Menschen. Und nur wenn wir diese neuen Menschen sind, kann Gott das durch uns tun, was er durch uns tun will. Deswegen müssen wir alle, egal wo wir herkommen, egal wie wir geformt und geschaffen sind, ob verbogen oder gerade, mit einem guten Selbstbewusstsein als Mann oder mit vielen Fragen zur Männlichkeit, Gott ruft euch zu und spricht, du bist mein Werkstück. Gott spricht weiter. Gott spricht, du bist ein Mann, wenn du mich verherrlichst. Hä? Gott verherrlichen? Hört sich nicht sehr männlich an. Na, Worship ist ja ganz toll, aber die Vorstellung, auf einer Wolke zu sitzen mit der Harfe und ständig, großer Gott, wir loben dich zu spielen, das ist nicht männlich. Gott verherrlichen? Wir möchten doch was tun, wir möchten was bewegen, wir haben doch Stärke, wir haben doch Intelligenz. Da gibt es doch so viel, was wir bewegen könnten. Gott spricht zu uns wieder durch den Paulus. Ihr seid, wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen. Zu etwas. Dieses Gebilde ist nicht einfach nur was Schönes zum Angucken, sondern es hat einen Zweck, es hat eine Bestimmung, eine Berufung. Und Gott sagt, die Leute, die ich geschaffen habe, meine Werke sind dazu da, dass sie mich verherrlichen. Sagt er schon im Alten Testament, bringt her meine Söhne und meine Töchter, die ich mit meinem Namen genannt habe und die zu meiner Ehre geschaffen sind. Und der Paulus sagt, wir sind geschaffen und bestimmt als Söhne zum Preis von Gottes Herrlichkeit. Dreimal in den ersten 14 Versen vom Epheserbrief, geschaffen zu Gottes Herrlichkeit. Die ultimative Bestimmung und Berufung eines Mannes, wenn er wirklich Mann ist, ist es Gott zu verherrlichen. Was ist verherrlichen? Wenn ich sage, ich muss mein Wohnzimmer verschönern, dann ist es nicht schön und ich muss es verschönern, damit es schöner wird. Wenn ich was verlängern muss, muss ich was, was zu kurz ist, lang genug machen. Die Vorsilbe ver, die deutet an, dass was Defizit hat und ich muss es ausgleichen, den Mangel korrigieren. Wenn wir sagen, wir müssen Gott verherrlichen, sagen wir dann, dass Gottes Herrlichkeit was fehlt und wir müssen was dazu basteln, damit es ausreicht? Ganz und gar nicht. Wenn wir Gott verherrlichen, ist es was ganz anderes. Gott verherrlichen heißt, Gott groß machen, Gott sichtbar machen. Wie das Hubble-Teleskop. Da ist irgendein Stern, wenn du mit bloßem Auge drauf guckst, ist halt ein Stern unter Tausend, unter Millionen. Nichts Besonderes. Richte das Hubble-Teleskop drauf. Und dann zeigt euch das was ganz anderes. Es zeigt euch was Großes, was Wunderbares, was Wow. Da seht ihr plötzlich Dinge, die habt ihr mit bloßem Auge gar nicht wahrgenommen. Das Hubble-Teleskop hat es euch verherrlicht, es hat es euch sichtbar gemacht. Gott verherrlichen heißt, dass wir den Menschen Gott sichtbar machen, damit sein Wow-Wesen für die Menschen sichtbar und erlebbar wird. Jesus hat es gemacht und er hat gesagt, ich bin gekommen und ich habe dich, Vater, verherrlicht. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart. Und Jesus hat nicht nur gepredigt. Der Peter hat es gestern erzählt. Was hat Jesus gemacht? Jesus hat unter ihnen gelebt und hat den Vater verkörpert. Er hat zu ihnen gesprochen in der Sprache des Menschen. Blinde haben ihr Augenlicht bekommen. Der Lahme geht wieder. Menschen, die von Dämonen besessen waren, die wurden plötzlich frei. Gott hat Menschen verändert. Jesus hat Menschen verändert, als er auf der Erde war. Und dadurch hat er den Vater sichtbar gemacht. Gottes Wesen, der Barmherzigkeit, der Liebe, der Kraft. Männer und Frauen heute verherrlichen Gott in der gleichen Weise wie Jesus, indem sie die Werke tun, die Gott für sie bereitet hat. Und das Werk ist, Gott sichtbar zu machen. Gott auf dieser Welt sichtbar und anschaubar, erlebbar zu machen. Da wird Gottes Reich gebaut. Die Erde ist aber nicht nur ein Anschauungsplatz für Gottes Herrlichkeit, Sie ist gleichzeitig auch der Austragungsort von einem epochalen Kampf. Das ist ein Kampf zwischen Licht und Dunkelheit, Gut und Böse, zwischen Gott und der Schlange. Darum ist es überhaupt notwendig, dass Gott euch beruft, um seine Herrlichkeit hier sichtbar zu machen. Wenn ihr auf diese Welt guckt, seht ihr so viele Dinge, die mit Gottes Herrschaft nicht mehr vereinbar sind. Ihr seht, was auf dieser Erde passiert. Ihr seht die Armut. Schaltet einfach euer Smartphone ein und guckt in die Nachrichten. Armut, Gewalt, Krieg, Krankheit, Gefangenschaften, Abhängigkeiten aller Art, Ausbeutung und Missbrauch, Flüchtlingsnot, Unrecht gegenüber Menschen, Gewalt, Materialismus, Habsucht, Korruption und über all das hinaus die Tatsache, dass auch heute noch ein ganz großer Teil der Weltbevölkerung keine Möglichkeit hat, die frohe Botschaft zu hören. All das deutet darauf hin, dass das Böse, was nach dem Sündenfall, was beim Sündenfall in die Welt kam, dass es nach wie vor eine ganz starke Präsenz hat auf dieser Erde. Und Gott hat eine Geschichte mit dieser Erde. Gott hat eine Rettungsgeschichte mit dieser Erde. Jesus war ein Höhepunkt in der Rettungsgeschichte Gottes mit dieser Erde. Als Jesus kam, brach das Reich Gottes ein. Es brach sichtbar ein. In all dem, was Jesus tat, um den Menschen das Wesen des Vaters zu zeigen. Aber es brach auch ein, als Jesus ein für alle Mal dem Übel an die Wurzel ging und durch seinen Tod und seine Auferstehung dem Teufel die Macht nahm. Er hat die Menschheit befreit, aber diese Freiheit muss Realität werden. Auch heute noch. Und deswegen beruft Gott heute noch, dass wir als Männer Teil seiner Geschichte mit dieser Welt, ja mit diesem Universum werden. Er will Teil, dass wir seiner Rettungs- und Wiederherstellungsgeschichte werden, indem wir ihn, den Menschen unserer Tage, sichtbar machen, so wie es Jesus tat, als er hier war. Das heißt, Gott verherrlichen, ihn sichtbar machen, dort, wo ihr lebt. Darin besteht unsere Berufung, darin wird unsere Erfüllung liegen. Nutella macht gerade Werbung, weil sie 50 Jahre alt werden. Und da gibt es eine Kampagne, eine ganz lustige Kampagne. Schreibt eure Nutella-Geschichte auf und ladet sie hoch auf die Website. Und am Ende heißt es, werde Teil der Nutella-Geschichte. Ich habe das gelesen und dachte, ah, ich mag Nutella auf Brotaufstrich. Aber ich will viel lieber Teil von Gottes Geschichte werden. Nutella-Geschichte ist mir ein bisschen zu wenig. Männer, werde Teil von Gottes Geschichte. Er beruft euch, ihn den Menschen eurer Tage groß zu machen. Gott spricht weiter. Gott spricht zu euch Männern. Männer, wachst gemeinsam, damit ihr als Söhne Gottes sichtbar seid. Es ist die Nacht der langen Messer, die Nacht des Verrats, die Stunde der Dunkelheit. Da geht ein Trupp Soldaten durch den Garten. Und ein paar Zivilisten marschieren mit ihnen. Einer der Zivilisten tritt hervor, küsst Jesus. Die Soldaten packen Jesus. Einer von Jesu Begleitern kocht das Blut über. Er will Aktion, er will Stärke zeigen. Er nimmt das Schwert und haut zu. Typisch Mann. Einige Stunden später sitzt derselbe Mann im Hof des hohen priesterlichen Palastes und verfolgt aus der Ferne, wie Jesus verhört wird. Er versucht vergebens nicht aufzufallen und wird dann doch als ein Begleiter von Jesus identifiziert. Dreimal leugnet er das glatt ab. Typisch Mann. Als kurz darauf ein Hahn kräht und ihm in dem Moment einfällt, dass er noch vor wenigen Tagen Jesus ins Gesicht hinein versprochen hat, mit ihm durch dick und dünn ja sogar in den Tod zu gehen, rennt er weg, verkriecht sich und heult. Typisch Mann. Als Gottes Werkstück, die wir berufen sind, ihn, den Menschen, groß zu machen, soll unser Wesen und Verhalten mehr und mehr das Wesen und Handeln Gottes entsprechen. Und wir können es doch von Natur aus gar nicht. Darum ist Teil unserer Berufung Wachstum in Christus Ähnlichkeit. Darin müssen wir wachsen. Das hört nie auf. Und da hat der Paulus ein paar ganz interessante Bereiche, wo er sagt, da soll Wachstum stattfinden. Da sollt ihr eurer Berufung entsprechend leben. Das sollt ihr als Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder leben. Er geht in Details, wenn es ums Reden geht, wie wir miteinander umgehen, wie wir es mit dem Besitz haben, wie wir es mit der Sexualität haben. Da gibt es Falsches und Richtiges, da gibt es Altes und Neues. Da sagt der Paulus, da müsst ihr was ablegen. Wie ein verrissenes Hemd und was Neues anziehen. Er sagt, lasst Christus in euch Gestalt gewinnen. Wenn Jesus uns nicht erst in unserem Inneren verändert, dann sind wir als Männer nicht in der Lage, die Welt nach seinem Bild zu verändern. Wenn er nicht erst die Herrschaft über euer Leben bekommt, könnt ihr nicht seine Herrschaft in dieser Welt errichten. Aber sowas geht nicht alleine. Sowas schaffen wir Männer nicht alleine. Zur Veränderung brauchen wir wahrhafte Beziehungen. Wahrhafte und liebevolle Beziehungen, sagt der Paulus wieder. Er sagt, lasst uns aber die Wahrheit in Liebe reden und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Wahrhaftige und liebevolle Beziehungen. Ach, das ist wieder gar nicht männlich. Männer sind doch viel eher unabhängig. Männer wollen selber machen. Männer wollen selber kämpfen. Männer wollen auch alleine ihre Wunden lecken. Und wenn Männer unter sich sind, haben sie häufig das Bedürfnis, stark und erfolgreich zu erscheinen. Aber zum Prozess der Umgestaltung gehört Wahrheit und Liebe. Ehrlichkeit ist ein anderes Wort für Wahrhaftigkeit. Ehrlichkeit statt Show. Transparenz statt Fassade. Verletzlichkeit statt scheinbarer Stärke. Zugeben, ich habe da eine Baustelle, die überfordert mich. Ich komme da allein nicht klar, anstatt alleine weiter zu wursteln. Aber das braucht ein Umfeld von Liebe, auch unter Männern, wo nicht gerichtet wird, wo nicht verurteilt wird, wo bedingungslos akzeptiert wird. Ich bin ein Teil von 4 Männern. Wir sind eine Gruppe und wir treffen uns, je nachdem, wie es geht von unserem Reisen her, alle 2 oder alle 4 Wochen. Und da treffen wir uns zum Mittagessen und da tauschen wir uns aus. Ehrlich und liebevoll. Wir tauschen uns aus über Frauen, über unsere eigenen, wie es uns geht in unserer Ehe. Aber auch, wie wir über andere Frauen denken oder nicht denken sollten. Wir reden über Familie, wie wir unsere Rolle als Väter wahrnehmen. Wir reden über unsere Firma, wie es uns geht in unserer Arbeit, unsere Belastung im Team mit anderen Mitarbeitern. Wir reden über unseren Glauben. Wir gehen tief. Wir gehen meistens nicht so tief wie die Frauen, weil die heulen meistens dabei. So tief gehen wir meistens nicht. Kommt auch mal vor, aber ganz selten. Das ist zum Teil Rechenschaft. Wie geht es uns in den kritischen Bereichen wirklich? Wir haben einen bei uns im Team, der ist recht kräftig. Und der sagt, ich habe ein Problem, ich kann mein Essen nicht kontrollieren. Und da braucht er uns dazu. Da müssen wir fragen, du, wie geht es dir mit dem Essen? Und wenn einer sagt, du, ich habe gerade Probleme. Meine Frau war 14 Tage unterwegs, irgendwo auf dem Besuch. Und ich war sehr stark versucht im sexuellen Bereich. Und da müssen wir miteinander drüber reden. Das erfordert Ehrlichkeit, Offenheit und Liebe und Akzeptanz. Männer, wenn ihr Gott dadurch verherrlichen wollt, dass ihr seinen Willen tut, dann tut das nicht als Einzelkämpfer, sondern sucht euch andere Männer aus. Seid wahrhaftig miteinander. Gebt euch nicht mit oberflächlichen Beziehungen oder Antworten zufrieden, sondern bohrt tiefer. Gott ruft uns Männer, dass wir Teil seiner Geschichte werden. Und dazu braucht es Veränderung. Und die geschieht, wenn Männer miteinander unterwegs sind. Gott spricht, baut mein Reich. Als Gott die Erde schuf, war die Erde wunderbar und vollkommen. Und dann kam das Böse und hat es zerstört. Und das Erste, was kaputt ging, war die Beziehung zwischen Adam und Eva. Sie schämten sich Gott gegenüber wegen ihrer Nacktheit. Und dann kam in ihrer Familie der Krach. Die Söhne haben sich gegenseitig umgebracht. Da musste einer auf die Flucht. Gottes Absicht für Männer ist, dass sie sein Reich wiederherstellen. Auf dieser Erde. Und ein wichtiger Bereich für Männer ist ihre Wiederherstellung dessen, was Gott will, im Bereich Ehe, Familie und Gesellschaft. Gott hat Männern Stärke gegeben. Manche Männer missbrauchen diese Stärke und dann sind es diese Macho-Typen, die wir nicht mögen, die Frauen auch nicht mögen. Manche Männer missbrauchen ihre Stärke, auch die Position, und beherrschen Frauen, missbrauchen sie, unterwerfen sie sich oder andere Männer. Aber männliche Stärke darf weder durch Macho-Gehabe missbraucht werden, noch darf sie als was ausschließlich Negatives abgetan werden, beschnitten werden, abgelehnt werden. Gott will, dass ihr Männer eure Stärke einsetzt zur Verwirklichung seines Reiches in den Kernbereichen Ehe, Familie, Gesellschaft. Gottes Plan für Männer, ich würde sagen für die allermeisten Männer unter euch, ist Ehe. Warum? Gottes Aussage zum Verhältnis von Mann und Frau ist eindeutig. Es war Teil seines ursprünglichen Planes. Der Mann sollte nicht allein sein. Er braucht ein Gegenüber, das ihm entsprach, eine Männin. Weil Gott ist ein Gott, der in Gemeinschaft lebt. Und der Adam war allein ohne seine Männin. Und deswegen hat er sie geschaffen, diese Eva. Und Gottes Absicht war weiterhin, dass ein Mann seinen Vater und Mutter verlässt und seine Frau anhängt und sie wieder eine Einheit werden. Bis hin zur sexuellen Einheit. Diese Absicht Gottes wurde erstmal in 1. Mose 2 erklärt, das war vor dem Sündenfall, aber dann kommt sie noch dreimal in der weiteren Schrift vor, also nach dem Sündenfall. Auch da war Gottes Absicht weiterhin für Männer und für Frauen Ehe. Ich bin mir schon bewusst, dass die Institution Ehe sehr kritisch gesehen wird und zunehmend in Frage gestellt wird. Und viele denken, dass das Verständnis Ehe als eine lebenslange Beziehung zwischen Mann und Frau, das ist ein Auslaufmodell, braucht man nicht mehr in unseren Tagen, wir sind moderner geworden. Aber wenn wir Gottes Berufung nachkommen wollen, dann müssen wir danach fragen, wie er es sich vorgestellt hat und nicht, wie sich unsere Gesellschaft am Anfang vom 21. Jahrhundert vorstellt. Gottes Absicht für die allermeisten unter euch Männern ist Ehe. Manche von euch haben noch keine Beziehung, aber setzt es in euren Kopf. Gott hat dich sehr wahrscheinlich zur Ehe berufen. Manche von euch leben mit einer Freundin oder haben eine Freundin. Und manche haben sich noch gar keine Gedanken zum Thema Heirat gemacht. Fangt mal an. Gottes Absicht mit euch ist aller Wahrscheinlichkeit nach Ehe. Denn Gott will, dass wir sein Reich bauen. Und sein Reich wird dort gebaut, wo Männer und Frauen, die ihm nachfolgen, in der Beziehung leben, die er sich vorgestellt hat. Männer sind Männer, wenn sie Gottes Willen im Bereich Ehe erfüllen. Und das heißt, eine Ehe eingehen für die allermeisten von euch. Darüber hinaus ist Gottes Absicht, Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Jesus hat die Gemeinde geliebt. Das sagt der Paulus im Epheser. Und wie hat Jesus die Gemeinde geliebt? Nämlich das sollen wir uns zum Vorbild nehmen als verheiratete Männer. Jesus übernahm Verantwortung für die Gemeinde. Er wurde ihr größter Diener. Ja, er hat sein Leben für sie gelassen. Jesus wurde ihr Diener bis an den Punkt, wo er ihnen die Füße wusch, seinen Jüngern. Und so tut, wie ich euch getan habe. Und das ist das Vorbild Jesu. Haben wir verheiratete Männer unter uns? Wie viele von euch haben ihren Frauen die Füße gewaschen bereits? Und er sagt, hä? Jesus hat es vorgemacht. Und der Paulus sagt, so wie Jesus die Gemeinde liebt, so liebt eure Frauen. Wascht ihnen die Füße, tut ihnen was Gutes. Jesus war der Gemeinde größtes Vorbild. Jesus erwartete von seiner Gemeinde nichts, was er nicht bereit war, selber zu tun und zu geben. Jesus beschützt und bewahrt die Gemeinde. Er versorgt sie mit allem, was sie braucht. Das ist Gottes Vorstellung von Mannsein. Männer nehmen Verantwortung wahr. Wunderschöne Kindergeschichte, Erwachsenengeschichte, der kleine Prinz. Da sagt der Fuchs, die Menschen haben diese Wahrheit vergessen, aber du darfst sie nicht vergessen. Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Männer, ihr seid verantwortlich für die Frauen, die ihr euch vertraut gemacht habt. Männer, weicht nicht den wichtigen Entscheidungen aus, die ihr in der Familie zu treffen habt. Männer, zieht Grenzen um eure Ehe rum. Männer, seid Diener eurer Frauen. Stellt ihre Bedürfnisse vor eure eigenen. Wascht euren Frauen die Füße oder lackiert ihnen die Nägel, wenn ihr das gut tut. Ist gar nichts Unmännliches dabei. Wenn die Frau das toll findet, warum nicht? Dient ihnen. Lernt ihre Liebessprache, Gary Chapman, 5 Sprachen der Liebe. Will meine Frau wirklich zu jedem Hochzeitstag Pralinen oder wäre sie eigentlich viel lieber, ich würde sie mal zum Konzert ausführen? Also lernt ihre Liebessprache. Seid ihr Diener. Sie hat Gaben und Qualitäten von Gott bekommen, die sie ausleben soll. Ihr dürft ihr dabei nicht im Weg stehen und sagen, aber meine Berufung ist wichtiger. Investiert in eure Frauen, Männer. Zeit, Geld, Kraft, Aufmerksamkeit, Zärtlichkeit. Ich habe lange gebraucht, bis ich gelernt habe, dass ich mir einen Gefallen tue, wenn ich meiner Frau Gutes tue. Deswegen muss ich ab und zu sagen, Frau, jetzt gehen wir miteinander einkaufen, Klamotten einkaufen. Weil ich weiß, wenn sie sich wohlfühlt in neuen Klamotten, dann habe ich auch was davon. Deswegen investiert in eure Frauen. Macht ihnen auch Komplimente. Und keine Frau ist zu alt, nicht mal eine 52-Jährige, damit man ihr nicht sagen könnte, Frau, du bist wunderschön. Ich mache das ab und zu mal. Ich will mit all dem nicht sagen, dass Frauen nichts wert sind ohne Männer oder dass Frauen ohne Männer nicht können. Ich weiß, dass Frauen ohne Männer sehr wohl können. Oft sogar besser als, wenn die Männer mitmischen. Aber wenn eine Frau einen Ehemann hat, warum soll sie so tun, als ob sie keinen hätte? Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Dann gibt es noch eine Berufung Gottes. Gott hat euch Männer zur Vaterschaft berufen. Und ich meine damit nicht ausschließlich die biologische Vaterschaft, die ist nicht jedem geschenkt. Gott spricht durch Paulus, Männer, seid verantwortliche Väter. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn, erzieht sie in der Mahnung und Zucht des Herrn. Provoziert keine Rebellion in euren Kindern, indem ihr sie hart und ungerecht anfasst. Nehmt aber euren Erziehungsauftrag ernst und delegiert den nicht an Kindergarten, Schule oder die Kinderstunde. Wenn eure Kinder nicht zu Hause lernen, was Respekt anderen gegenüber bedeutet, wenn eure Kinder nicht zu Hause lernen, dass es in jeder Gruppe Grenzen und Ordnungen gibt, die es anzuerkennen gilt, dann sind die ganzen Institutionen überfordert. Eure Kinder müssen das zu Hause lernen. Ich höre also in den Versen Gott durch Paulus zu den meisten von euch reden und sagen, verherrlicht mich durch das Werk, das ich für euch vorbereitet habe, indem ihr heiratet, eure Frauen liebt, eure Frauen als liebevolle Leiter sie versorgt, ihnen dient, ihre Schönheit und ihre Lebensbestimmung fördert. Indem ihr Familien gründet, in denen ihr Verantwortung in der Erziehung wahrnimmt. Seid für eure Söhne Vorbilder eines starken Vaters und lebt ihnen vor, was es bedeutet, eine Frau zu lieben. Wo soll ein junger Mann lernen, wie ein Mann seine Frau liebt, wenn nicht von seinem Vater? Seid für eure Töchter Vorbilder eines liebenden Mannes und vermittelt ihnen ein Gefühl ihres Wertes, ihrer Schönheit und ihrer Kompetenz. Und was machen die, die keine eigenen Kinder haben, die noch nicht zur Ehe berufen sind oder die keine Kinder bekommen können oder wo die Kinder bereits aus dem Haus sind? Auch ihr könnt Aspekte der Vaterrolle wahrnehmen oder der Großvaterrolle. Investiert euch in andere junge Männer, als Jungscharleiter, als Jugendleiter, als älterer Bruder in der Gemeinde, als Mentor, beruflich, als Sozialpädagoge, als Lehrer, als Bewährungshelfer. In unserer Gesellschaft gibt es junge Männer, die nach Vorbildern für biblische Männlichkeit hungern. Nehmt eure Verantwortung als Männer wahr, im Arbeitsplatz und in der Gesellschaft. Paulus fährt nämlich fort und sagt ihr, Diener, gehorcht euren irdischen Herren, ihr Arbeitnehmer. Für die spricht er. Und er sagt, arbeitet nicht nur, um eurem Boss zu gefallen oder eurem Meister oder Abteilungsleiter. Für die nächste Prüfung liefert die bestmögliche Leistung ab, die ihr könnt. Euer oberster Arbeitgeber ist nämlich Gott. Wenn ihr Menschen seid, die als Nachfolger Jesu bekannt sind an eurem Arbeitsplatz, dann ist eure Bestimmung, Gott dadurch zu verherrlichen, dass eure Arbeitsethik die Qualität eurer Leistung, die Qualität eurer Produkte und wie ihr als Arbeitskollege seid, dass das Gott reflektiert und Gott widerspiegelt. Das ist eure Aufgabe und eure Bestimmung. Ich habe Arbeitskollegen in Erinnerung, die haben sich als Nachfolger Jesu bezeichnet und ich habe mich geschämt für sie. Nicht, weil sie schlechte Kollegen waren im fachlichen Sinn, aber weil sie immer dann nicht da waren, wenn es mehr Arbeit gab, als man zwischen 9 und 5 erreichen kann. Also, Leute, seid verantwortlich als Arbeitnehmer, als Angestellte, auch als Schüler. Handwerker, ihr könnt durch Kreativität Gottes Schöpfungsmacht zum Ausdruck bringen. Alle ihr, die ihr mit Menschen zu tun habt, begegnet den Menschen so, wie Jesus den Menschen begegnete. Mit Liebe, mit Annahme, mit Respekt, mit Verbindlichkeit. Arbeitgeber. Gott hat auch an Arbeitgeber Erwartungen. Arbeitet nicht nur für euren Vorstand, für euren Profit, um Markenführer zu werden. Arbeitet, um Gott zu verherrlichen. Gott wird euch danach berufen, ob ihr das Werk ausgeführt habt, das er für euch vorbereitet hat. Dazu gehört ein fairer Umgang mit euren Mitarbeitern und ein verantwortungsvoller Umgang mit eurem Reichtum. Gott hat nämlich überhaupt nichts gegen Reichtum und auch nichts gegen Business Profit, solange er ehrlich erwirtschaftet ist. Wenn Gott Arbeitgebern Reichtum schenkt, dann will er, dass sie den reinvestieren, wieder investieren. Die sollen nicht in die eigene Tasche wirtschaften und das fünfte oder sechste Auto kaufen und die Luxusvilla dort oder die Yacht hier, sondern er will, dass sie es wieder investieren, damit mehr Arbeiter, mehr Menschen Arbeit haben. Und er will, dass sie das, was sie erwirtschaften, wieder in sein Reich investieren. Wir könnten weitermachen. Und es gibt noch viele Verantwortungsbereiche, wo Gott will, dass wir als seine Kinder seinen Willen tun. Gott spricht aber auch, baut mein Reich in Gemeinde und Mission. Gott hat jedem von euch Begabungen gegeben, Fähigkeiten. Er spricht im Epheser von den Aposteln, von den Propheten, von den Hirten, von den Evangelisten, von den Lehrern. Und dann gibt es im Römerbrief und im Korintherbrief noch einige Listen mit Gaben, die Gott euch gegeben hat als Männer. Und er will, dass wir die für sein Werk, für sein Reich einsetzen, damit in der Gemeinde auch das Wesen Gottes sichtbar gemacht wird. Und dann gibt es noch den Bereich Mission. Und Gott will zu manchen von euch sprechen. Ich habe dich berufen. Ich habe dich berufen, wegzugehen. Aus deiner Gemeinde raus. Aus deinem Arbeitsplatz raus. Er will manche von euch so wie den Abraham berufen. Gott hat uns berufen. Durch einen Brief vom Himmel. Nein, nicht vom Himmel, aber durch einen Brief. Und in dem Brief stand, wir suchen einen Arzt und eine Krankenschwester. Und Gott hat sehr deutlich zu uns gesprochen. Und es war klar, wir müssen gehen. Gott wollte, dass wir in die Mission gehen. Gott wollte, dass wir dorthin gehen, wo sein Name noch nicht bekannt ist. Gott will sein Reich überall auf der Erde bauen. Und sein Reich muss gebaut werden in Deutschland, in eurem Betrieb. Sein Reich muss gebaut werden in den Gefängnissen, in den Kindergärten, in den Schulen, in euren Gemeinden, in den Stadtbezirken, in den Stadtvierteln, wo sich selbst die Polizei nicht getraut reinzufahren. Und Gott will, dass sein Reich auch dort gebaut wird, wo bisher noch keiner hingegangen ist, um den Namen Jesu zu verkündigen. Ich habe erzählt, dass ich Teil vom Leitungsteam von der Internationalen Missionsgesellschaft bin. Wir senden viele Familien mit kleinen Kindern in Länder, die man als nicht sicher bezeichnet, wo die Lebensumstände, der Lebensstandard deutlich niedriger ist als hier. Von so Luxusgütern wie Pizza Express oder Starbucks gar nicht zu reden. Da geht es um Wasserversorgung, da geht es um Bildung, da geht es um medizinische Versorgung. Und dort schicken wir Familien hin. Und dort schicken wir ledige Frauen hin. Und manchmal frage ich mich, und wo sind die Männer? Zu jeder Familie gehört ein Mann. Aber wo sind die 25er in 28 jungen Männer? Wie soll der junge Student in Karachi in Pakistan oder in Hyderabad in Indien, wie soll er das Evangelium hören? Soll man da eine 27-jährige deutsche Krankenschwester schicken? Oder eine Grundschullehrerin? Warum noch nicht einen jungen Studenten aus Deutschland, der sagt, okay, und ich studiere in Indien, ich studiere in Pakistan. Warum nicht? Wo sind die ledigen Männer, die sich berufen lassen, auch heute noch, zu den unerreichten Volksgruppen, um dort das Reich zu bauen? Ende 19. Jahrhundert, da gab es die berühmten Cambridge Seven. Das waren 7 Studenten der berühmten Cambridge Universität. Die wurden alle von Gott einzeln berufen, nach China zu gehen. Und dann haben sie sich getroffen. Und miteinander sind sie durch England gezogen und haben Studenten mobilisiert und haben so etwas wie eine kleine Erweckung unter Studenten bewegt. Und ihre Geschichte kam bis zur Königin Victoria. Dann sind die nach China ausgewandert, sind dort gelandet und dort haben sie nicht sehr lange zusammengearbeitet. Jeder so an seinem Eck und einer ist gestorben, die anderen sind frühzeitig zurück und manche sind länger geblieben. Einer davon war C.T. Studd, der hat dann später den WEC gegründet. Aber dieses Beispiel, dieser 7, das hat Schule gemacht und haben sich viele, viele anstecken lassen unter den Studenten. Where would Jesus go? Eine Missionsgesellschaft, die dort einen Stand hat, macht damit Werbung. Where would Jesus go? Ja, Jesus würde auch heute in die Schulen gehen. Er würde in die sozialen Brennpunkte in Berlin, in Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart gehen. Würde er. Er würde in die Gefängnisse gehen. Er würde in die Drogenrehas gehen. Er würde auf den Strich gehen und dort nach jungen Frauen suchen oder jungen Männern, die dort sind und arbeiten. Aber er würde auch in die islamische Welt gehen. Er würde dorthin gehen, wo sein Evangelium noch nicht bekannt ist. Gott ruft Männer, dass sie ihn verherrlichen, dadurch, dass sie sein Reich bauen. Und sein Reich muss gebaut werden durch junge Männer, die bereit sind, auch Opfer zu bringen. Gott spricht, seid starke Gottesmänner. Paulus erinnert uns im Epheserbrief, schließlich, und ich komme auch bald zu Ende, bloß dass ihr es wisst, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Paulus erinnert uns an die Tatsache, dass unsere Berufung innerhalb der größeren Geschichte eines epochalen Kampfes sich abspielt. Das ist kein Computerspiel, das ist keine Konsole, das ist nicht virtuell, das ist real. William Wilberforce, von dem hatte ich schon mal, er hat eine Berufung, den Sklavenhandel und dann die Sklaverei abzuschaffen, anzubauen, zu sagen, das entspricht nicht dem Reich Gottes. Er zeigte große männliche Stärke, hat viele Opfer gebracht in seiner Kampagne. Und der John Wesley hat ihm einmal geschrieben, "You will be worn out by the opposition of men and devils." Auf Deutsch, die Opposition der Menschen und der Teufel wird dich zermürben. Das Böse in der Welt, ob im Großen oder im Kleinen, hat eine menschliche und hat eine geistliche Komponente. Moderne Sexsklaverei genauso wie die Pornografie auf eurem Smartphone. Die Korruption in Nigeria und die Steuerhinterziehung im großen deutschen Stil genauso wie die Schwarzarbeit, die Unehrlichkeit bei der persönlichen Steuererklärung oder bei der Reisekostenabrechnung. Terror von Boko Haram genauso wie Intoleranz, Bullying und Mobbing in den sozialen Netzwerken in eurer Schule. Die Christenverfolgung in China genauso wie der Widerstand gegen euren SBK. Das hat eine menschliche und eine geistliche Komponente. Wer es mit diesen Dingen aufnimmt, indem er sagt, ich mache da nicht mit, ich will das aktiv bekämpfen, ich will hier Reich Gottes bauen, der muss wissen, welche Interessen und welche Mächte dahinter stecken und er muss wissen, mit welchen Kräften und welchen Waffen er kämpfen kann. Auf der menschlichen Seite geht es da eventuell um sehr viel Macht, um Einfluss, um Geld, wirtschaftliche Vorteile, ideologische Überzeugungen. Und auf der geistlichen Seite sind die Mächte von Tod und Leben am Werk. Und in dieser Auseinandersetzung könnt ihr allein durch eure männliche Stärke, durch eure Cleverness, durch eure Brillanz, durch eure Kreativität, durch Selbstdisziplin, durch euer Networking, durch geschicktes Manövrieren, könnt ihr nicht viel erreichen. Das alles braucht es, aber darüber hinaus braucht es Stärke im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es bedeutet, erstens die Vollmacht, etwas zu bewirken, was auszurichten, die kommt von Jesus. Jesus hat seine Jünger erst berufen, bei ihm zu sein, bevor sie ausgesandt hat in die Welt. Männer werden müde. Auch junge Männer haben keine unendlichen Kräfte. Und der Prophet hat gesagt, Männer werden müde und matt und junge Männer straucheln und stürzen. Wird euch auch so gehen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Macher und Aktivisten gibt es unter den christlichen Männern genügend. Wahrhaft starke Männer sind Männer mit starker Spiritualität. Lasst euch die Stärke zum Machen von Jesus schenken. Und das Zweite heißt, die Überwindung der Widerstände, die euch die Menschen und die Teufel in den Weg werfen. Diese Überwindung erfordert den Einsatz geistlicher Waffen. Und auch von denen spricht der Paulus. Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit als Markenzeichen eures Verhaltens anstelle zweifelhafter Tricks und Halbwahrheiten. Wer Gott vor Menschen bekennt, zu dem wird sich Gott auch bekennen. Zu den Waffen gehört die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen, anstatt Streit und Vergeltung zu suchen. Die andere Waffe ist der Glaube. Das feste Rechnen mit Gottes Verheißung, auch dort, wo nichts sichtbar ist, noch nichts sichtbar ist. Sonst könnten 80% unserer Mitarbeiter morgen das Flugticket buchen und heimgehen, weil es ist noch nichts sichtbar. Eine andere Waffe ist das Festhalten an eurer Errettung, weil ihr werdet hinterfragt werden. Eine weitere Waffe ist das erfüllte Anwenden von Gottes Wahrheit. Was Gott sagt, ist wahr. Nicht, was die Gesellschaft sagt. Auch nicht, was die innere Stimme in euch sagt. Was Gott sagt, ist wahr. Und über allem das Gebet. Vom Geist geleitet, anhaltend. Wachsam. Beten, unmännlich. Ist das nicht ein Ding für Mütter und Omis? Da drüben gibt es ein Zelt. Da hat es mehrere Zelte. Das sind Gebetstippis. Und es gab schon lange einen deutschen Frauenmissionsgebetsbund, DFMG, irgend so ein ganz schwieriges Kürzel. Ich habe gesehen, es gibt einen deutschen Männergebetsbund. Finde ich eine ganz tolle Sache. Wie wäre es, wenn ihr junge Männer, Studenten, Mitarbeiter, bevor ihr die Ärmel hochkrempelt und anpackt, die Knie beugt? Ich weiß, wie solche Aktionen in den Gemeinden laufen. Ich war lange Zeit mit dabei. Aber ihr könnt die geistliche Atmosphäre in eurer Schule, in eurem Betrieb lediglich dadurch beeinflussen, dass ihr dort zusammenkommt, an dem Ort und den Ort und die Menschen vor Gott bringt. Sagt Gott, du kennst die fürchterliche Atmosphäre in unserer Schule, das entsetzliche Mobbing, was hier vorgeht. Tu du was dagegen, lass du dein Reich kommen. Geht auf die Knie, bevor ihr die Ärmel hochkrempelt. Kämpft mit den Waffen Gottes als starke Gottesmänner. Und das ist mein letzter Punkt. Gott sprach. Gott sprach und du bist aufgerufen, den nächsten Schritt zu tun. Wir sind gerufen, Gott zu verherrlichen, indem wir sein Reich bauen und damit beteiligt sind an Gottes Kampf gegen das Reich der Finsternis. Wir sind Teil von Gottes Geschichte. Mann sei nach Gottes Willen, Jünger sein ist eine Wegstrecke. Die beginnt an dem Punkt, wo Gott das neue Werk schafft. Und sie wird erst dann enden, wenn ihr bei ihm am Ziel ankommt. Ihr seid unterwegs, ich bin unterwegs. Was Gott heute zu euch gesprochen hat, ist der nächste Schritt. Und wenn Gott spricht, dann erwartet er eine Antwort. Und wenn Gott zu dir gesprochen hat heute, dann tu den nächsten Schritt. Nicht den übernächsten. Auch nicht den, der in 3 Jahren dran ist. Sondern den Nächsten. Ich habe darum gebetet, dass Gott heute spricht und weil ich glaube, dass Gott mein Gebet erhört hat, Darum will ich euch ermutigen, den nächsten Schritt zu tun. Vielleicht hat er zu einem oder anderen gesprochen, werde mein Sohn, lass dich von mir adoptieren als mein Kind. Zu einem anderen sagt er, lebe zu meiner Ehre, nicht mehr zu deiner eigenen Verherrlichung, sondern zu meiner Verherrlichung. Zum anderen sagt er vielleicht, lass mich mit der Last oder der Wunde deines verletzten Männerherzens umgehen. Den anderen ermutigt er, ein Teil einer wahrhaften, ehrlichen Männergemeinschaft zu werden. Tut euch zusammen, 3 und 4, und werdet ehrlich miteinander und wachst miteinander. Dem anderen sagt er vielleicht, höre auf, deinen Beruf als notwendiges Übel zu betrachten und beginn darüber nachzudenken, wie dein Beruf der Ort sein kann, an dem die Menschen, denen du dort begegnest, mein Wesen kennenlernen. Dem anderen sagt er vielleicht, verbring mehr Zeit in der wirklichen Welt und weniger Zeit in der virtuellen Welt. Und vielleicht sagt er zu einem, sei bereit, es Opfer zu bringen, deiner Karriere, deines wunderschönen Lebens hier, und lass dich senden von mir zu Menschen, die bisher noch überhaupt nichts gehört haben. Und für manche von euch beinhaltet der erste Schritt, dass euch jemand vom T-Punkt aussucht und mit dem redet. Und da gibt es Fachleute auch drunter, wenn ihr ein spezielles Problem habt. Oder einfach nur ein Freund, zu dem ihr sagt, Gott hat zu mir gesprochen heute. Und ich will es dir sagen, damit du mir hilfst, den nächsten Schritt zu tun. Für andere führt der nächste Schritt in die Infostraße. Weil Gott hat zu euch gesagt, geht mal zu denen von der Gefangenenseelsorge oder wie es auch immer heißt. Oder geh mal zu denen vom Männergebetsbund. Oder geh mal zu denen vom Kurzzeiteinsatz. Und frag mal nach, wen sie gerade brauchen. Gott hat gesprochen. Werde Teil seiner Geschichte. Gib Antwort. Und lass mich am Schluss noch beten für euch. Vater im Himmel, ich sage dir Dank, dass du zu jeder Zeit zu Männern gesprochen hast und dass du Männern gezeigt hast und gesagt hast, was sie tun sollen. Herr, ich sage dir Dank für die Hunderte von Männern, jungen Männern, mittelalterlichen Männern, die hier sind heute. Du hast einen Plan, du hast Absichten, du hast sie geschaffen. Sie sind dein Werkstück. Und du hast sie geschaffen zu guten Werken, mit denen sie deinen Namen den Menschen groß machen sollen, in ihrem Umfeld. Vater, gib ihnen die Kraft, den ersten Schritt zu tun, damit sie diesen Schritt auf dem Weg zum Mannsein nach dem Herzen Gottes heute beginnen können. Dazu gib Gelingen und deinen Segen. Amen.